Und ich freue mich einfach, euch begrüßen zu dürfen. Wir haben hier heute einen spanischen Freund und ich sage Bienvenidos en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Amen, das ist der Petra, vielen Dank, dass du immer Leute mitbringst. Ja, auch wenn ich heute Morgen schon ein bisschen geschwitzt habe. So wie ich verstanden, genau das ist er, aber so wie ich verstanden habe, ist der Bruder unser Bruder. Also ja, auch wenn er nichts versteht, das, was wir gesehen haben, spricht Bände und genau darum geht es heute. Wer ist zum ersten Mal bei einer Taufe dabei? Herzlich willkommen. Ist mal ganz persönlich, das ist doch ein bisschen komisch, oder? Ist das nicht crazy, was man so sieht? So? Ja, schon. Es wird noch verrückter, wenn man es draußen am Meer macht, wenn es richtig kalt ist. Das ist noch verrückter. Aber was bedeutet das? Um was geht es hier? Und ich habe lange überlegt, worüber sprechen wir? Weil das ist eigentlich eine Botschaft für sich, das Zeugnis. Und für uns als Christen, die wir immer so eine Taufe mitbekommen und miterleben, ist das schon irgendwie was Normales, oder? Für uns in erster Linie ist das ein Auftrag Gottes, wo Jesus seine Jünger zu sich holt und sagt, hört mal, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jünger, macht zu Nachfolger, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu behalten, was ich euch befohlen habe. Es ist eine klare Anweisung, von Generation, von Jünger zu Jünger, das weiterzugeben. André, Paul, als Männer, die hören mir vielleicht nicht zu, alle anderen als Männer, als Priester der Familie, ihr Frauen, führt das weiter, was Gott aufgetragen hat, nämlich Menschen zu Jünger zu machen. Und die geben das wiederum weiter. Es ist ein Auftrag, seitdem machen Christen das weltweit. Es gibt natürlich verschiedene Taufarten, das wissen wir im katholischen Bereich. Man tauft Kinder zum Beispiel. Aus dem biblischen Verständnis nicht zwingend begründbar, warum. Wir wissen, dass diese Menschen sich persönlich entschieden haben. Ein kleines Kind kann sich nicht entscheiden. Das ist schon ein Unterschied. Es gibt mehrere Taufen, die in der Bibel erwähnt werden. Aber die Taufe, die wir heute erlebt haben, die erinnert an ein Begrabenwerden, so sagt das die Bibel. Und wenn wir von einem Begraben sprechen, dann sind wir schon gleich bei einer Beerdigung, erinnert uns an Tod. Und jeder, der schon mal einen Menschen zum Friedhof begleitet hat, der weiß, dass es eine Beerdigung ist, wo man sich erstmal auf der Erde nicht wieder sieht. Ja? Wir haben einen kurzen Text, also ich werde nicht lange darüber sprechen, aber ganz kurz aus Römer 6 von Vers 3 bis 4, wo es beschrieben wird, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und ich habe ein bisschen überlegt, wo setzt du an und was alle gemeinsam haben, alle haben erzählt, wie es vorher war und was irgendwann danach passiert ist. Es ist irgendwas passiert in deren Leben, was echt war. Ja, jetzt habe ich das Vorrecht, wir haben André und Jenny ein bisschen näher kennengelernt als Paul und Julia, aber aus deren Erzählungen und Beschreibungen des Lebens weiß ich, dass irgendwas vorgefallen ist, was diese Menschen einfach im Denken geändert hat. Und zwar ging es bei denen in der Familie auch um Tod, wo der Sohn auf der Kippe stand und er drohte, sein Leben zu verlieren. Und das hat in erster Linie André zum Umdenken gebracht. Und ich weiß, die Evelyn ist bei uns in der Jungschau und die hat jede Woche erzählt, wie ihr Vater und ihre Eltern leiden, weil es diesem Sohn so schlecht geht. Ja? Und man macht hier Gedanken, es geht dem Ende zu und das hat André ganz klar erzählt. Und so wissen wir auch in der Bibel, es gibt viele Stellen, die über den Tod sprechen. Es gibt viele, viele Stellen, wo es wirklich um Abschied nehmen geht. Und das ist auch ein zentrales Thema in der Bibel, wenn es um Taufe geht. Es ist irgendwas passiert, da ist jemand gestorben und wir führen das hier einfach bildlich mal nach. Es ist eine tiefe Symbolik, eine tiefe Bedeutung. Und immer wenn der Tod ins Spiel kommt, dann wissen wir, dass es nichts Gutes. Hier in dem Fall, hier kommt sogar ein Weiß zur Beerdigung, interessant, oder? Alle klatschen auch noch, wenn er... Auf einer Beerdigung klatscht niemand, denn der Tod spricht in der Bibel eine Sprache, es ist eine Trennung, in erster Linie eine Trennung vom Leben zum Nichtleben. Es ist ein Cut. Wir haben letzte Woche einen Arbeitskollegen verloren und obwohl man weiß, der Mensch war schwer krank, obwohl man das weiß, ist es trotzdem überraschend, dass er einfach weg ist. Ein paar Dinge kann man sich merken, man nimmt die mit, erinnert sich gerne an diesen Menschen zurück. Aber spätestens, wenn dieser Mensch begraben ist, ist das Thema vorbei. Die Baustellen des Lebens gehen weiter. Aber die Bibel spricht noch von einem Tod, von einer Trennung, die Konsequenzen hat für das nächste Leben. Und das ist das Entscheidende. Und vielleicht hast du bis jetzt nichts mit Gott zu tun gehabt, aber am Tod kommst du nicht vorbei. Das sagt die Bibel klar und deutlich. Man kann Gott verdrängen, und ich habe mir gestern eine Predigt angehört von Wilhelm Busch, einem Prediger aus der Nachkriegszeit, der sehr viel mit Tod zu tun hat, weil er war noch Leichen vom Krieg, Menschen, die in den Bergwerken umgekommen sind. Er hat jeden Tag mit Tod zu tun gehabt und es hat ihn extrem belastet. Aber es gehört zum Leben dazu, du kommst nicht daran vorbei. Egal, ob du jetzt an der Stelle, egal in Anführungsstrichen, an Gott glaubst oder auch nicht, der Tod ist real, du kommst nicht vorbei. Das ist die Kernaussage. Und es hat einen Grund. Ja, wenn wir die Geschichte der Bibel kennen, wir beginnen vorne mit Adam, dem ersten Menschen, den Gott geschaffen hat. Er gibt eine Frau zur Seite und beide haben ein großes Problem. Sie essen von einer Frucht, von der sie nicht essen sollen. Und das hat eine Konsequenz. Sie sind ungehorsam und Gott sagt ihnen ganz klar, ihr werdet sterben. Der Tod tritt ein, sie fallen nicht sofort tot um, aber es ist eine Trennung passiert. Sie werden irgendwann alt, der Körper zerfällt und sie sterben. Und die zweite Trennung, die gleich mitschwingt, ist, dass die beiden geistlich getrennt sind. Das heißt, es ist eine Barriere zwischen dem Menschen und Gott. Du kannst Gott nicht mehr erreichen, weil Gott absolut sündlos ist, kannst du Gott nicht erreichen. Und das haben die beiden gemerkt, sie wurden auch geografisch einfach aus der Nähe Gottes entfernt, aus dem Garten hinausgeworfen und der Weg war versperrt. Das ist eine Trennung, die seit dem ersten Menschen besteht. Und weil du und ich alle aus dem gleichen Abstammung von Adam sind, das sind wir alle, haben wir alle das gleiche Problem. Deswegen ist es ganz gut, ich bin nicht besser, nur weil ich hier oben stehe. Ich bin genauso ein Sünder auf die Welt gekommen, wie jeder von uns in diesem Raum. Und wir sind getrennt von Gott. Das heißt, egal was uns hier auf der Erde passiert, jeder von uns stirbt. Und die Trennung nach dem Tod, das ist der Unterschied. Ich werde noch ein bisschen darauf eingehen. Römer 5, 12 sagt aus, darum gleich, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und das ist auch ein Problem, das kann man, oder eine Tatsache, die kannst du nicht leugnen. Auch wenn ich durchaus sagen kann, ich bin 6 Tage die Woche gut, am 7. Tag habe ich ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht. Nein, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann werden wir merken, dass wir gut sind, bis wir jemanden treffen, der ein bisschen weniger schlecht oder gut ist. Und wir merken, da gibt es Unterschiede. Die Bibel ist ganz deutlich, jeder hat gesündigt. Und ich werde nochmal auf den Begriff zurückkommen. Die Bibel nennt das einen sündigen Zustand, nämlich die Trennung von Gott. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, mit egal wie vielen Leuten man redet oder mit wie vielen Kollegen man spricht, jeder hat ein anderes Verständnis von gut oder schlecht. Ja, jede Zeitepoche, und gerade der Wilhelm Busch, der lebte in der Kriegszeit, es war völlig in Ordnung, andere Länder anzugreifen, weil in dem Kontext war man überlegen, man war eine Herrenrasse. Es war völlig in Ordnung. Gott sei Dank ist das Dritte Reich gescheitert, die Menschen haben Frieden gemacht und auf einmal heute aktuell der Krieg, jemand anders denkt, er wäre eine Herrenrasse oder hat das Recht, anderen Land wegzunehmen und solche Sachen. Jeder definiert das für sich in dem Zeitraum, in der Generation, in der Kultur anders, was gut ist und was schlecht ist. Gott sei Dank haben wir ein Gesetz in Deutschland, wir haben ein Gesetzbuch, es sind Dinge geregelt, du darfst deinem Nachbarn nicht stehlen, es ist gut so. Es gibt aber auch Urvölker auf den Inseln, die kloppen sich jeden Tag und wir lassen die sogar in Ruhe, weil wir sagen, hey, die Kultur muss erhalten bleiben, wir mischen es da nicht ein. Also wir sehen, es gibt verschiedene Maßstäbe, verschiedene Generationen und die sind subjektiv. Mir gefällt das nicht, ich sage, das ist nicht gut, der andere sagt, habe ich kein Problem mit. Weißt du, die Bibel sagt das ganz, ganz deutlich, was vor Gott gut ist und was vor Gott schlecht ist. Und diese Dinge, die gelten von morgens bis abends auf jedem Kontinent, zu jeder Zeit, in alle Ewigkeit, absolut universell. Gott zeigt ganz klar seine Vorstellung von dem, was gut ist oder schlecht. Nämlich, Gott benennt das Sünde, eine Trennung, mit der du Gott niemals erreichen kannst. Und es gibt keine einzige Abweichung von diesem ohne eine Konsequenz. Das haben wir bei Adam gesehen, bei Adam und Eva. Und Sünde bedeutet dann auch die Trennung von diesem Gott, der dich und mich erschaffen hat. Und Sünde schafft eine Trennung. Eine Trennung vom ewigen Leben. Du wirst nicht das Ziel erreichen, was Gott sich vorgestellt hat, nämlich mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er als Schöpfer. Du wirst ihm nie begegnen, wenn er sich nicht was ausgedacht hätte. Und genau in diesem Problem greift Gott ein, nämlich mit dem größten Ereignis der Weltgeschichte. Wir haben aktuell in der Jungschar eine Themenreihe, die tausende von Jahren sich hinzieht, aber am Ende kommt es genau zu einem Punkt, nämlich als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Und jeder, der sagt, es gibt keinen Gott, dann darf ich dich vielleicht beruhigen, dann darf dir der Tod keine Angst machen, dann ist der Tod eine Erlösung. Warum? Wir wissen aus der Schule, das Schwache stirbt einfach. Der Starke setzt sich durch, wir haben Glück, wir sind heute hier. Wisst ihr, das kann man glauben bis zu dem Zeitpunkt, wo man selber betroffen ist. André, eine Maschine, ein Fitnessmensch, kann alles selber lösen und dann kommt so ein kleines Kind, ist krank und er verzweifelt. Wisst ihr, Krankheit, Tod, Leid, das sind Konsequenzen eines Zustandes, den der Mensch hat, seit er von Gott weggegangen ist. Und ich bin froh, dass wir einen lebendigen Gott haben, einen Gott, der sich beschreibt. Wir werden noch einige Lieder nachher hören, einen Gott zu haben, der sich beschreibt und sagt, es ist nicht egal, dass du dieses Problem hast, sondern ich habe mir was überlegt, ich habe mir was ausgedacht, dass du nicht ewig getrennt bist. Und niemand kommt an Gott vorbei. Welches Kalenderjahr haben wir? Nach Christus. Wir schreiben unser Datum nach diesem Christus. Du kommst an Jesus Christus nicht vorbei. Das ist so real, dass ich habe sogar eine Aussage von einem bekennenden Atheisten gelesen, hat mich erstaunt. Er sagte, egal wie wir es drehen und wenden, die Person Jesus Christus ist so echt, die können wir nicht mehr wegdenken, wegleugnen. Es ist nicht möglich. Aber die Auferstehung, die können wir wegdenken. Die gibt es nicht, ist surreal, das ist absolut Fantasie. Und ich habe lange überlegt über diese Aussage und habe ganz kurz überlegt dann und frage dich, ist für dich Sünde real? Bist du schon mal betrogen worden? Hand hoch, wer ist von euch schon mal richtig reingelegt worden? Okay, da hast du einfach Pech gehabt, ein anderer war pfiffiger als du, oder? Bist du schon mal angelogen worden? Okay. Habt ihr selber schon mal Leute betrogen und angelogen? Ja, ihr braucht euch nicht melden, das war okay, das müsst ihr vor Gott klären. Also wir sehen, Sünde zeigt, dass das Problem, das die Bibel beschreibt, absolut real ist. Von damals bis heute, bis morgen. Das wird hier auf der Erde immer real sein, dass Menschen Dinge tun, sich gegenseitig antun, aber sich selber das nicht gönnen und nicht möchten. Sünde ist eine Sprache, die zeigt, dass Gott redet und der Ausweg durch Jesus Christus ist so klar und deutlich, dass die Sünde ein großes Zeichen ist, dass hier was verkehrt läuft. Was macht das mit dir? Wenn du weißt, dass Gott das Problem lösen möchte und sagt, er hat einen Ausweg und wissen, dass dieser Ausweg in der Bibel beschrieben wird, aber der Mensch erfahrungsgemäß nicht gerne die Wahrheit hört. Und auch wir als Christen, ich persönlich, wir wissen viele Dinge, die im Leben passieren. Wir wissen auch den Grund dieser Dinge, aber es dauert, bis wir uns verändern lassen. Und ich weiß, wie die Evelyn immer wieder zu Jungschar kam und erzählte, mein Papa hat den ganzen Morgen schon Bibel gelesen, immer liest nur Bibel, nur Bibel. Warum sucht André in der Bibel eine Lösung? Hat niemand Gott was zu tun gehabt, außer wenn er eine Prüfung schrieb oder was brauchte? Weil hier geht es um etwas ganz Persönliches, ein Ausweg aus einer Situation, die er nicht mehr lösen konnte. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, wo wir in Spanien waren, und nach der Predigt kam sie zu mir und ich habe ganz klar gesagt, das wird kein gutes Ende haben und dafür wirst du vor Gott gerade stehen müssen. Sagt sie, ja, ich weiß, aber ab morgen ändere ich mich. Ich sage, okay. Ich sage, was ist mit dem ganzen Berg, der bis heute angesammelt worden ist? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ab morgen geht's wieder. Versteht ihr, wenn ihr Schulden habt und am Morgen keine Schulden macht, was ist mit den anderen Schulden? Die bleiben doch da. Das ist so real, wenn wir jemanden verletzen, kaputt machen, wenn wir selber betrogen werden. Diese Dinge sind da, die gehen nicht einfach weg. Wir lesen in Römer 5,1, dass Gott Frieden machte. Wenn wir an Gott glauben, der den Weg in der Bibel beschrieben hat, wenn wir das glauben, sind wir vor Gott gerechtfertigt. Und diese Menschen haben erzählt, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Und sie haben Frieden gefunden. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Vielleicht hast du kein Problem mit Gott. Aber ich kann dir sagen, Gott hat ein Problem mit dir. Denn wenn du sündig bist, hat er ein Problem mit dir. Er kann dich nicht in seine Nähe lassen. Das ist eine klare Botschaft. Deswegen kann ich das Ganze hier kurz abschließen. Glaubst du, was wir heute gehört haben? Glaubst du das, was Gott in seiner Bibel beschrieben hat? Und ich frage dich bewusst, wir taufen keine Kinder, weil Kinder können sich nicht entscheiden. Das entscheiden die Eltern. Und dann sehen wir später, gehen die Kinder ihren eigenen Weg. Viele Diktatoren, viele böse Menschen waren als Kind getauft. Aber es hat keine Bedeutung. Die Bedeutung ist auf ein Bekenntnis hin. Glaubst du das, was Gott dir gezeigt hat? Glaubst du an meinen Sohn Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist? Der beste Beweis, dass es einen Gott gibt, nämlich er kommt auf diese Erde. Und jeder, der allein zwischenmenschlich schon Frieden gefunden hat, sei es mit seinem Arbeitgeber, mit seinem Nachbarn, mit seinen Kindern, mit seinem Ehepartner, jeder sich vertragen hat, nach einem Streit, nach einem Problem, Betrug, der weiß, wie unendlich kostbar Frieden ist. Wenn man Frieden hat, du kannst besser schlafen, du hast wieder Lust, Dinge zu tun, wenn du Frieden hast. Aber hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es um einen Frieden nach dem Tod. Und wenn du mit Gott nicht Frieden hast, dann gehst du auch ohne Frieden in die Ewigkeit. Dann hast du ein dickes Problem. Denn dieser Zustand hört nicht mehr auf. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Und Gott schafft einen Ausweg und er schafft Frieden. Und ich sage, ist André hier mittlerweile? Jenny, jetzt frage ich dich ganz, ganz klar, wenn Gott euren Sohn wegnimmt, bleibt der Frieden bei euch? Es ist eine harte Frage, ich habe mir das ganz lange überlegt, weil auch unser Kind damals bei der Geburt schwer krank war. Was passiert, wenn dieser Sohn trotzdem stirbt? Ist das eine temporäre Entscheidung einfach, in dem Moment hat Gott dir geholfen oder Gott euch geholfen? Was macht das mit uns, wenn unser Partner uns trotzdem verlässt? Was macht das mit dir, wenn du deine Stelle verlierst? Woran machst du Frieden mit Gott fest? An den Dingen, die dir gelingen im Leben? An Erfolg? Das ist eine persönliche Sache. Glaubst du, dass dieser Frieden mit Gott alles übertrifft? Denn wenn nicht, dann hast du ein Problem. Wenn diese Entscheidung temporär ist, hast du ein Problem. Wir wissen aber, wenn wir auf Jesus getauft sind, dann haben wir eine Entscheidung getroffen und wir bekennen es. Und so wie Jesus auferstanden ist, wirst du genauso auferstehen und in der Ewigkeit mit ihm leben. Es ist ein klares Bekenntnis. Und ich mache euch Mut, euch Vieren. Macht andere Menschen zu Jüngern. Das ist das, was am meisten Sinn macht. Warum? Weil Gott es möchte. Das ist eine klare Ansage. Und da wirst du Erfüllung finden. Und ich weiß, dass wir damals in Urlaub gefahren sind, dann hat uns Lerna Musalf einen Urlaub geschenkt. Wir kamen aus Spanien, waren fix und fertig und dann hat sie gesagt, weißt du was, fahrt ihr zusammen in Urlaub, ihr könnt euch erholen. Und ich hab darüber nachgedacht, ich so, wieso schenkt ihr uns eine Auszeit? Wir waren ein Wochenende weg und Sonntag fahren wir zurück am Sonntag und sagt ihr, hör mal, guck mal, Livestream auf dem Gottesdienst und wir kriegen mit, André hat sich für Jesus entschieden. Und dann hören wir das Zeugnis jetzt hier letzte Woche, wo wir unterwegs waren, Montag hier in der Gemeinde, und wie André beschreibt, dass Lerner ihn eingeladen hat zum Gottesdienst. Normalerweise wäre die gar nicht da, die wäre weg. Aber wie krass ist Gott, der einen Urlaub cancelt, der einen Menschen einlädt, von dem er vielleicht denkt, oh, der hat vielleicht andere Sorgen, als zum Gottesdienst zu kommen. Aber er findet Gott und Gott ist so unterschiedlich und er redet heute zu dir. Also wenn du heute hier rausgehst, kannst du nicht mehr mit reinem Gewissen sagen, es gibt keinen Gott, weil diese Menschen haben Gott erlebt. Denn anders kann man sich das Verrückte nicht erklären. Überhaupt nicht. Aber es ist absolut real. Und ich will dir keine Angst machen, aber wir wären nicht Evangeliumsgemeinde, wenn wir die Botschaft nicht weiterreden würden. Denn die Bibel spricht doch von einem zweiten Tod. Und das ist das Entscheidende. Hier sterben wir alle. Aber was zeigt uns dieses Begrabenwerden? Es zeigt, dass wir auch, wie Christus auferstanden ist, mit ihm auferstehen werden. Wir werden den zweiten Tod nicht erleben. Den ersten, da kommen wir nicht drum herum. Das ist Gesetz. Das ist das Gesetz der Sünde. Du musst sterben. Da kommst du nicht vorbei. Aber die ewige Trennung ist das, was das Entscheidende ist, ob wir uns sehen werden oder auch nicht. Denn die Bibel spricht ganz klar davon, Offenbarung Kapitel 20, glückselig, die in der ersten Auferstehung teilhaben und nicht warten bis zum Endgericht, weil, ich sage das mit meinen Worten, der wird abgerechnet und Gott respektiert deine Entscheidung, ob du was mit ihm zu tun haben willst oder auch nicht. Und dafür liebe ich meinen Gott. Man muss sich nicht abmühen, du kannst Menschen zu Jüngern machen, du kannst ihnen Jesus zeigen, aber die Entscheidung treffen diese Menschen ganz alleine. Ob es nach einem Dartabend war oder in einem Gespräch im Jugendkreis oder zu Hause auf dem Bett, ich weiß nicht, André, du hast Bibel gelesen, viel Gott spricht zu dir, völlig unterschiedlich. Aber vor Gott wirst du keine Ausreden haben, es war zu spät oder ich wusste es nicht oder der Jakob hat das so unklar erzählt auf der Taufe. Nein, Gott ruft jeden Menschen, warum? Er will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und das tut weh. Ihr Lieben, das tut weh, wenn eine Person, die alles im Leben erreicht hat, sagen muss, ich arme Sau, ich komme nicht raus, ich habe keine Chance. Und es gibt eine zweite Auferstehung, aber zum Gericht. Und dieses Begrabenwerden, das zeigt, dass du dein Vertrauen in Jesus Christus gesetzt hast, und von dem zweiten Auferstehen, von dem zweiten Tod, so nennt die Bibel, von dem zweiten Tod verschont bleibst. Einmal musst du auf jeden Fall sterben, das zweite Mal ist deine Entscheidung. Ich lade dich ein, Jesus zu hinterfragen, warum oder kann das stimmen, was du gemacht hast? Kann das funktionieren? Und wir werden im Laufe des Gottesdienstes einige Dinge einfach von Gott hören, wie Gott ist, seine Eigenschaften. Und du kannst einfach schauen oder einfach zu Gott beten, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wie du in der Bibel offenbart bist, durch Jesus Christus, durch das Zeugnis, durch das Begrabenwerden, durch das Ganze, was wir hier machen, dass du Gott erkennst und darauf kommt es an. Ich möchte mit dir noch beten, ich lade dich ein, wir können gerne aufstehen und ich bete.